Der OMR Education Podcast. Heute Report
Spezial. Moin und herzlich willkommen zu diesem Report Spezial. Mein Name ist Rolf Fährmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute wird es im besten Sinne des Wortes nerdig, denn heute reden wir über Amazon Marketing. Einer der beiden Autoren unseres Amazon Marketing Reports ist heute da, das ist Elvedin, Tim Nedden hat auch mitgeschrieben und wir reden heute über richtig krasse Sachen, die ich auch vorher noch nicht wusste. Und zwar müsst ihr euch bei Amazon nicht entscheiden, ob ihr Vendor oder Seller seid, denn es gibt da auch ein krasses Hybridmodell. Außerdem erzählt euch Elvedin, was das eigentlich kostet und für welche Branchen das interessant ist, Amazon Marketing zu machen. Und warum eigentlich gar kein Weg daran vorbeiführt und man Amazon definitiv als Plattform nutzen kann. Um drauf, wie immer, ganz viel Hacks zu mitnehmen, die direkt in der Praxis umsetzen könnt. Und wir starten jetzt direkt rein in den Talk mit Elvedin. Viel Spaß. Moin Elvedin, schön, dass du da bist.
Moin.
Willst du einmal kurz sagen, wer du bist und warum du heute überhaupt hier bist?
Ich bin Elvedin. Ich bin Client Lead und Consultant bei Think3 Commerce. Wir haben zusammen mit euch den OMR Report geschrieben, auch schon die vorherigen Versionen. Und den habe ich halt diesmal hauptsächlich bei uns intern verantwortet. Und deswegen bin ich heute hier, um mit dir ein bisschen über Amazon zu sprechen.
Träumst du noch vom Report oder geht das einigermaßen mittlerweile wieder?
Ich habe eine Zeit lang davon geträumt, ja. Aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr.
Genau, der Report ist endlich draußen und du kannst dich eigentlich auf deinen eigentlichen Job konzentrieren. Bei Think3 arbeitest du ja. Und wir freuen uns ja immer, wenn wir mit euch zusammenarbeiten. Du hast mir aus deiner täglichen Berufspraxis mal ein paar Thesen mitgebracht, womit euch einfach mal Kunden konfrontieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um bei uns allen mal so das Amazon-Thema mal einrasten zu lassen, bevor wir starten. Du hast zum Beispiel gesagt, warum sollte ich bei Amazon starten? Amazon ist ja ein Marktplatz und wertet einfach das aus, was ich tue und kopiert dann anschließend meine Produkte. Wo sollte da ein Vorteil für mich sein?
Genau, das hören wir tatsächlich sogar relativ häufig. Gerade jemand, der irgendwie nochmal so frisch an den Marktplatz sich dran macht, den Marktplatz zu erschließen und sich aber selbst noch gar nicht so sicher ist, ob er es eigentlich will. Da hören wir tatsächlich häufig diesen Vorurteil, muss man schon fast sagen. Also ja, stimmt, Amazon ist Händler und Amazon ist auch gleichzeitig Marktplatzbetreiber. Daraus entstehen einfach Konflikte, ist so. Ich glaube, das kann man nicht verneinen. Aber man muss halt auch sagen, dass, vorneweg erstmal, nicht nur Amazon kann die Daten auswerten, sondern es gibt mittlerweile einfach so viele Tools da draußen, die auch nicht besonders teuer sind, die eben auch ganz gut, die haben natürlich nicht die echten Daten, aber die können schon sehr gut auch aufzeigen, was so auf Amazon funktioniert. Das heißt, nicht nur Amazon wertet die Daten aus, sondern eben auch deine Wettbewerber. So, das muss man sich noch einmal vor Augen führen. Das heißt, jetzt irgendwie Amazon zu ignorieren, ist nicht wirklich eine Option. Zum anderen muss man halt eben auch sagen, das, was man mit Amazon assoziiert, ist eher die Convenience. Also das ist am Ende das, was die Leute mit Amazon assoziieren. Und ich glaube, das höchste der Gefühle, was man bei Amazon vielleicht mal hat, ist, oh, das ging aber schnell. Das war jetzt schnell da. Aber diese gesamte Branding und emotionale Komponente, die hast du halt auf Amazon überhaupt nicht. Das heißt, daraus entstehen auch einfach für Markenanbieter und für Hersteller entstehen dadurch auch einfach Chancen. Und wie gesagt, also das ganze Branding-Thema Amazon selbst hat halt über 400 eigene Marken. Ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Und wenn man jetzt mal so fragen würde, würden sogar Leuten, die sich irgendwie damit auskennen, würden wahrscheinlich auch erst nur so zwei, drei einfallen. Also Amazon Basics ist, glaube ich, eine, die alle kennen.
Genau, die Batterien ist ja so der Klassiker.
Genau. Die kennt man tatsächlich. Solimo ist noch eine, die sie seit ein paar Jahren pushen. Das ist ein bisschen so eine Haushaltsmarke, wobei sie da auch nicht einen wirklichen Fokus haben aus meiner Sicht. Und da hört es bei den meisten wahrscheinlich schon auf und mir würden auch nur noch ein paar mehr einfallen. Das ist so etwas, glaube ich, was Amazon eben nicht so gut drauf hat. Also sie sind eine sehr technische Plattform. Ich glaube, sie haben das wirklich ganz gut drauf. Sie haben so die Customer Experience haben sie einfach wirklich komplett drauf. Selber Produkte auf den Markt bringen, da sind die gar nicht so gut. Also es ist weniger als 1% von dem quasi von ihrem Handelsgeschäft wird durch Eigenmarken gemacht. Und der Durchschnitt ist bei anderen Retailern eher so 25%. Das heißt, Amazon selbst ist da gar nicht mal so stark. Und deswegen gibt es da durchaus auch für jeden Hersteller und jede Marke immer noch eben Chancen, sich selbst abzugrenzen und auch Amazon hinter sich zu lassen. Und ich glaube, man muss letztendlich sagen, dass man definitiv auch Chancen hat, als Hersteller auf Amazon immer noch sehr erfolgreich zu sein. Und man kann eben nicht die Augen verschließen. Ich glaube, das ist so das, was ich den Kunden immer sage, mit denen ich über das Thema spreche.
Kannst du grob sagen, wenn ich als Brand bei Amazon starte, wie viel meines Umsatzes oder eben halt meiner Bestellung ich dann über Amazon abwickle? Also gibt es dann einen Prozentwert?
Das ist sehr schwierig. Das ist deshalb schwierig, weil es auch mit der Zeit immer schwieriger wird, eigentlich diese Frage zu beantworten. Also man muss schon sagen, dass sich der Marktplatz in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Es ist nicht mehr so einfach, auf Amazon jetzt einfach nur irgendwie seine Produkte draufzupacken und dann geht's schon los. Das war vor ein paar Jahren noch gefühlt so. Also zumindest in den meisten Nischen und Kategorien war das noch der Fall. Das geht definitiv heute nicht. Das heißt, man muss schon von Beginn an muss man seine Marke richtig aufstellen und seine Produkte richtig aufstellen. Man muss das Ganze, den Content vernünftig aufstellen. Da sprechen wir hoffentlich gleich nochmal ein bisschen drüber. Und wenn ich jetzt irgendwie einfach mal so ein paar Erfahrungswerte, ich glaube, man kann da schon relativ schnell an einen Punkt kommen, wo Amazon zumindest mal der wichtigste Absatzkanal wird für einen. Also auch wichtiger als die Händler oder einzelne Händler und auch wichtiger als der eigene Webshop. Also das sehen wir relativ häufig, dass es dazu kommt. Aber jetzt prozentual, ich glaube, das kann man so nicht beziffern.
Aber das leitet ja schon ganz gut über zu diesem nächsten Vorurteil, was du mitgebracht hast. Du hast ja eben erzählt, dass Kunden häufig sagen, Amazon macht Markt und die Preise kaputt und dass dann die Frage kommt an euch, warum soll ich dann überhaupt bei Amazon verkaufen?
Genau. Da vielleicht ganz interessant. Also unsere Erfahrung ist, dass Amazon eigentlich die Preise gar nicht kaputt macht, sondern wenn Kunden zu uns kommen und auch dieses Problem haben, dass sie sagen, ja, Amazon drückt den Preis immer runter und so weiter und was sollen wir da tun, dann ist das, was wir eben häufig tun, ist, dass wir unsere internen Monitoring-Tools aufsetzen und dass wir schauen, macht Amazon eigentlich die Preise kaputt? Und das, was wir da nicht selten feststellen, ist, dass tatsächlich gar nicht Amazon derjenige ist, der die Preise kaputt macht, sondern Amazon zieht häufig einfach nur sehr schnell mit. Aber wir stellen eben, wie gesagt, nicht selten fest, dass es eigentlich andere Händler sind, die Preise kaputt machen. Und das ist häufig auch für viele unserer Kunden ist es auch eine absolute Überraschung. Also das heißt, dieses Vorurteil stimmt so auch gar nicht 100%. Aber ja, klar, ist es auch mal Amazon. Und ja, klar, läuft auch nicht irgendwie alles rund. Also vor allen Dingen, ich glaube, von der Konsumentenseite hat Amazon das schon sehr gut drauf. Da läuft auch alles rund. Aber so von der Seller-Seite oder generell von der Vendor-Seite, also der Händler-Seite, läuft da einfach nicht alles rund. Also ich glaube, da ist auch wahrscheinlich der Fokus bei Amazon vielleicht auch ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, das Argument, was irgendwie alles schlägt, ist, du musst halt da sein, wo dein Kunde ist. Und auf Amazon sind halt, Amazon.de alleine hat irgendwie monatlich mehr als 550 Millionen Visits mit 10 Page-Views pro Visit. Das heißt, der Kunde ist da. Der ist auf Amazon. Und da muss man auf jeden Fall sein. Also ich glaube, auch bei den Widrigkeiten, die es da so gibt. Und ich glaube, die Frage, die man sich da auch stellen muss, ist gar nicht, ob ich jetzt mit Amazon kollaboriere oder in Wettbewerb gehe, sondern ich glaube, die Frage, die man sich eher stellen muss, ist, okay, ich arbeite mit Amazon zusammen und gehe mit Amazon in Wettbewerb. Das heißt, ich fahre da zweigleisig und ignoriere den Kanal nicht einfach, sondern entwickle weiterhin meine Vertriebskanäle, entwickle weiterhin meine Marken, mein Content, aber bin eben auch auf Amazon aktiv und versuche den Kanal so weit, wie es eben geht, für mich zu nutzen. Ich glaube, das ist so der Kern.
Du hast ja eben gesagt, man kann Amazon also definitiv nicht ignorieren. Was sagst du denn Kunden, die zu euch kommen, warum sie unbedingt Amazon als Marktplatz und als Chance nutzen sollten?
Neben der Tatsache, dass die Reichweite natürlich enorm ist von Amazon, muss man halt auch einfach muss man auch sehen, wie welchen Marktanteil einfach Amazon am deutschen Onlinehandel ausmacht. Und da reden wir von Pi mal Daumen, rund der Hälfte des deutschen Online-Umsatzes wird über Amazon generiert. Und das ist halt einfach, ein Marktanteil, ich glaube, wo eben sehr, sehr viele Hersteller immer noch sehr von profitieren können.
Ist wahrscheinlich durch Corona ja sogar noch größer geworden.
Das ist tatsächlich durch Corona sogar noch größer geworden, ja. Also der Marktplatz ist definitiv noch relevanter geworden. Wir haben jetzt keine aktuellen Zahlen. Wir haben ganz zu Beginn der Corona-Zeit haben wir mal Erhebungen gemacht, was jetzt so auf einmal sich gut verkauft. Das war natürlich neben diesen Standardprodukten, die man erwarten würde, Masken, Desinfektionsmittel, waren das eben auch viele so Haushaltsprodukte.
Brotbackautomaten, ja.
Genau, Brotbackautomaten, ja. Genau, also das war tatsächlich so Produkte, die eben das Zuhausebleiben, sagen wir mal, schöner machen oder produktiver wenigstens machen. Das waren so Produkte, die auf jeden Fall einen enormen Anstieg auch hatten an Umsatz.
Aber dann lass uns doch mal durchspielen, welche Vertriebsmodelle ich überhaupt auf Amazon habe. Das fand ich richtig krass, was Amy Report da geschrieben hat, weil ihr habt sogar ein neues Modell entwickelt. Das kannte ich vorher noch gar nicht, ich habe davon noch nie gehört. Dann lass uns doch mal reinstarten. Also welche Möglichkeiten habe ich bei Amazon, meinen Kram loszuwerden als Händler?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, muss man auf Amazon unterscheiden zwischen: Du kannst als Seller auf Amazon verkaufen und du kannst als Vendor auf Amazon verkaufen.
Für uns Nicht-Verkäufer, was ist
ja,
das?
Ja, genau. Als Seller, da verkaufst du direkt. Das heißt, du bist selbst der Händler. Du listest deine Produkte auf Amazon. Du hast volle Kontrolle über Preise, Inventar. Und als Vendor verkaufst du an Amazon und Amazon verkauft dann sozusagen für dich. Das heißt, in dem Fall ist ein B2C versus B2B-Modell. In dem einen Fall verkaufst du sozusagen direkt an die Endkunden, stellst die Rechnung direkt an die Endkunden und im Vendor-Case verkaufst du eben an Amazon. Amazon ist dein Kunde und Amazon verkauft dann eben an seine Kunden weiter. Also das ist so ganz, ganz grob eben diese Unterscheidung auf versus an Amazon verkaufen.
Und ihr habt noch ein drittes Modell euch ausgedacht.
Genau, also ich würde gar nicht sagen, dass wir uns das ausgedacht haben, aber das Modell hat sich mehr oder weniger selbst einfach ausgedacht und ergeben. Und zwar ist das ein Hybridmodell auf Amazon. Das heißt, sowohl das Seller- als auch das Vendor-Modell haben eben Vor- und Nachteile. Ich meine, also die Vorteile vom Vendor-Modell ist natürlich Sinn, um da vielleicht nochmal ganz kurz einzuhaken, dass du, ja, also du hast halt Zugriff auf die gesamte Klaviatur, wenn du so willst, von Amazon. Das heißt, als Vendor hast du einfach Zugriff auf alle Promotions, auf alle Möglichkeiten, die dir Amazon bietet. Die Kunden haben einfach ein gewisses Vertrauen in die Marke. Amazon, du nimmst an allen Promotions teil, die Amazon sozusagen, die Amazon für seine Kunden vorbereitet. Du hast aber natürlich auch Nachteile. Also du kannst nicht einfach Vendor werden, sondern du musst eingeladen werden. Und du hast letztendlich, und das habe ich gerade bei den Sellern schon angedeutet, du hast halt keine Kontrolle über deine Preise. Das heißt, Amazon macht die Preise. Und du kannst eben auch nicht, also du kannst natürlich triggern indirekt, aber du kannst jetzt nicht sagen, wie viel du Amazon schickst, sondern Amazon bestellt bei dir. Das heißt, das sind alles so Sachen, die das Ganze vielleicht etwas weniger planbar machen für dich als Vendor. Und du hast als Seller wiederum natürlich auch, also wie gesagt, du kannst deine Preise bestimmen, du hast eventuell eine höhere Marge, weil du eben deine Preise selber kalkulieren kannst. Du hast eine schnellere Auszahlung von Amazon. Also am Anfang sind es alle 14 Tage, aber wenn du gute Verkäufer-Performance hast, dann kannst du das auch alle 24 Stunden sozusagen triggern, diese Auszahlung. Und du hast vor allen Dingen auch den direkten Kontakt zum Endkunden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da Nachteile. Du hast als Seller eben auch, ich würde sagen, höhere Aufwände auch.
Die ganze Logistik zum Beispiel liegt doch dann auch bei mir, oder?
Genau, die ganze Logistik liegt bei dir. Es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, man macht das, man nutzt das Logistiknetzwerk von Amazon und lagert die Ware bei Amazon eben ein und lässt das Ganze von Amazon verschicken. Nichtsdestotrotz hat man natürlich die ganzen Buchhaltungsaufwände, die sozusagen mit diesem Direct-to-Consumer-Ansatz einfach einhergehen, hast du. Du musst deine Buchhaltung darauf ausrichten, du musst deine Logistikprozesse darauf ausrichten. Von daher hat man, wie gesagt, auch bei der Logistik durch Amazon hat man durchaus eben auch so ein paar Nachteile. Und das sind also, wie gesagt, beide Modelle haben Vor- und Nachteile und da muss man dann halt selber sich ganz genau überlegen, welches Modell trifft irgendwie oder passt zu einem. Und das, was ich eben, das war das, was du gerade angesprochen hast, das ist das Hybridmodell, was sich sozusagen selbst auch ergeben hat, dadurch, dass man eben auch sowohl als Vendor als auch als Seller auf Amazon aktiv sein kann. Das heißt, man kann einen Vendor-Account haben, wenn man eingeladen wurde. Und man kann sich eben selber einen Seller-Account erstellen und kann dann eben gucken, dass man beide Modelle miteinander kombiniert. Das heißt, dass man sich sozusagen das Beste aus beiden Welten rauspickt, was eben zu der eigenen Strategie passt. Und um das vielleicht noch ein bisschen plastischer darzustellen, was das eigentlich bedeutet. Also man kann eben, man kann zum Beispiel Out-of-Stock-Situationen einfach vermeiden, dadurch, dass man als Seller, also vor allen Dingen, wenn du FBM machst, also Fulfillment bei Merchant, das heißt selber den Versand übernimmst, hast du ja sozusagen deine Ware, sofern du sie denn jetzt auch auf deinem eigenen Lager hast, am Lager liegen hast, kannst du sie ja sofort verschicken. Das heißt, du hast eigentlich immer Bestand. Wohingegen, wenn du jetzt FBA machst oder aber eben als Vendor an Amazon eben Ware verkaufst, ist da immer nochmal diese Zeit. Ne? Das muss halt irgendwie, die Logistik muss sozusagen abgewickelt werden.
Dann liefere ich halt ein Warenkontingent in Amazon Logistikzentrum, was da dann automatisch verschickt wird.
Genau. Also das ist richtig. Das ist sozusagen sowohl beim Vendor als auch beim FBA-Modell so. Nur dass, wie gesagt, das hintenrum ein bisschen anders organisiert ist. Aber was man eben mit diesem Hybridmodell machen kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, man kann damit Out-of-Stock-Situationen vermeiden, indem man einfach sobald Amazon, also wenn man beispielsweise als Vendor an Amazon etwas verkauft und das Produkt ist ausverkauft und man möchte aber trotzdem weiterverkaufen, könnte man sozusagen als Seller das gleiche Produkt im eigenen Account gelistet haben. Man könnte es, solange es Amazon verkauft, irgendwie entweder teurer haben, dann hat man wahrscheinlich eh nicht die Buybox, oder es vielleicht auch irgendwie im Bestand auf Null setzen. Sobald aber das Produkt eben ausverkauft ist beim Vendor, könnte man eben das Produkt in Bestand nehmen und könnte direkt weiterverkaufen. Das heißt, man hängt ja sowohl als Vendor als auch Seller an der gleichen ASIN, nennt sich das im Amazon-Kosmos. Das heißt, du hängst an der am selben Listing. Dementsprechend ist es ein Produkt für den Käufer. Das ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch als Seller, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht alle Produkte an Amazon verkaufen, das heißt, ein Teil der Produkte, die sich viel drehen, wo eben irgendwie viel Umschlag ist, die soll Amazon für mich machen, aber einen anderen Teil der Produkte, die vielleicht ein bisschen preissensibler sind, die möchte ich selber machen. Das heißt, da kann man eben auch einen Teil über einen Vendor verkaufen und einen Teil halt über einen Seller verkaufen. Also das ist nochmal so eine Möglichkeit. Oder wenn man eben einfach generell seine Logistik etwas entlasten will, dann lässt man einen Teil eben als im Vendor-Programm verkaufen und einen anderen Teil eben über die eigenen Logistikkanäle. Also da gibt es durchaus so ein bisschen ein paar Optionen, die man da so wählen kann, um eben aus beiden Modellen das Beste rauszuholen. Und wie gesagt, das hat sich einfach irgendwann ergeben, dass es doch sinnvoll wäre, die zu kombinieren.
Gibt es Branchen, für die irgendeins dieser Modelle besonders attraktiv ist, oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Na, ich würde sagen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also das ist einfach für jeden interessant, der, wie gesagt, vor allen Dingen eben bei Kunden, die vielleicht auch oder bei Händlern, die preissensiblere Produkte haben, wo sie halt sich nicht darauf verlassen können, dass Amazon den Preis macht, sondern den sie auch selber machen wollen, für einen Teil des Bestands, da macht das durchaus Sinn. Aber eigentlich ist das für alle Branchen interessant. Also da kann man jetzt so, glaube ich, keine Abgrenzung machen, nein.
Ab welcher Größe lohnt sich denn welches Modell?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, mit dem Seller-Modell ist man mehr oder weniger, klar, ein paar Voraussetzungen müssen natürlich geschaffen werden, aber man ist mehr oder weniger, kann man da in einer Woche up and running sein. So, das heißt, das Seller-Modell eignet sich durchaus eher für kleinere Kunden.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Was sind denn kleinere Kunden? Ist das ein fünfstelliger Umsatz, sechsstelliger Umsatz, siebenstelliger Umsatz? Kann das der kleine Sneakershop von der Ecke?
Ja, nee, definitiv. Na klar, also die einzigen Fixkosten, die du hast als Seller, sind eigentlich, so banal es klingt, sind halt die 39 Euro oder Accountgebühren, die du an Amazon zahlst. So, das sind die einzigen Fixkosten, die du hast. Das heißt, du kannst da relativ klein starten und damit eignet sich das tatsächlich auch für den kleinen Sneakerstore um die Ecke. Wobei der dann natürlich auch nochmal, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, andere Sachen beachten muss, weil er wahrscheinlich keine eigenen Sneaker hat, sondern eher andere Brands. Und dann wird er sich um Themen kümmern müssen wie Buybox. Und wenn er teurer ist, hat er die Buybox nicht und so weiter. Aber also grundsätzlich eignet sich das Seller-Modell eher, wie gesagt, für auch für Kleinstkunden, die das auch irgendwie ich will nicht sagen von zu Hause, aber eben auch irgendwie aus einem kleinen Büro machen wollen. Das eignet sich durchaus.
Dann skalieren wir das doch mal hoch. Also der kleine Sneakershop irgendwie zahlt 39 Euro im Monat irgendwie und kann dann fröhlich seine Schuhe eben halt bei Amazon verkaufen. Was müsste denn unser kleiner Laden machen, um Vendor zu werden?
Naja, unser kleiner Laden müsste er in dem ersten Fall erstmal von Amazon selbst angeschrieben werden, ob er denn nicht Vendor werden möchte. Das passiert durchaus, also wenn du ein erfolgreicher Seller bist und gut verkaufst und eine gute Verkäuferleistung hast, dann kann das schon mal passieren, dass du dann, dass du eine Mail von Amazon bekommst. Also bei Amazon läuft das im Grunde genommen genauso wie bei vielen anderen Unternehmen. Die haben natürlich auch Sales-Teams und diese Sales-Teams haben auch Vorgaben. Und diese Sales-Teams eben im Vendor, die haben halt die Aufgabe zu sagen, okay, schau dich mal um, welche interessanten Seller gibt es da eigentlich, beziehungsweise welche interessanten Marken gibt es auch, die auf Amazon noch gar nicht aktiv sind, damit sie eben bei uns aktiv werden. Das heißt, man muss, wie gesagt, erstmal eingeladen werden, da kann man sich so ein bisschen positionieren, wie gesagt, durchaus durch gute Sellerleistungen und eben einfach durch eine allgemeine Unternehmenspräsenz da draußen, einen eigenen Webshop und so weiter. Wobei, ich glaube, das Beispiel mit dem kleinen Sneakershop ist deshalb etwas schwierig, weil das meiner Meinung nach durchaus ein Modell ist, was ein Auslaufmodell ist, dass man mit Fremdmarken als Vendor aktiv ist auf Amazon. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was in den nächsten Jahren eher weniger relevant werden wird, weil einfach die Margen da zu klein sind. Das heißt, also Fremdmarken an Amazon verkaufen, damit Amazon sie dann nochmal mit einer Marge und so weiter verkaufen kann, das ist etwas, das definitiv auch immer schwieriger wird.
Aber wir entwickeln ja unser Geschäftsmodell weiter. Also wir haben festgestellt, nach 39 Euro im Monat, es wäre richtig cool, wenn ich meine eigenen Produkte jetzt entwickle. Das heißt, ich baue jetzt meine eigenen Schuhe. Und korrigiere mich jetzt bitte, wenn ich falsch liege. Also dann haben wir eine relevante Größe halt erreicht und bekommen dann den Anruf, hey, eure Schuhe sind so toll, die würden wir gerne selber für euch verkaufen.
Ja.
Und wie geht's dann weiter?
Dann muss man sich erstmal überlegen, ob man das möchte. So, also das ist, glaube ich, so die allererste Überlegung. Will ich eigentlich Vendor werden? Das heißt, will ich das abgeben? Oder möchte ich weiterhin einfach nur Seller bleiben? Das ist, glaube ich, so die erste grundsätzliche Frage. Und wenn man sich da entschieden hat, dass man Vendor werden möchte, klar, dann vereinbart man eben mit Amazon Konditionen für kleine Händler. Oder kleine Vendoren sind das meistens so Standardkonditionen, die man dann auch von Amazon angeboten bekommt. Größere Marken und Händler können dann da durchaus noch ein bisschen mehr verhandeln. Und da werden die so ein bisschen individueller, was man da aushandeln kann mit Amazon. Aber man einigt sich sozusagen auf diese Agreements und dann bekommt man eben seinen Vendor-Account und kann loslegen, eben als Vendor zu verkaufen, wenn man das möchte, wie gesagt.
Wie sehen so Konditionen aus, so Standardkonditionen?
Bei großen Vendoren sind die schon sehr individuell. Also da kann man wirklich und das vielleicht auch nochmal so, ja, als Insight. Amazon lässt da durchaus mit sich verhandeln. Und da kann man eben seltener was rausverhandeln, aber beziehungsweise seltener, monetären Betrag rausverhandeln, aber sehr viel häufiger eben noch was mit reinverhandeln. Also das ist so eine, das ist eben gängig bei großen Vendoren. Bei kleineren Vendoren, lässt Amazon nicht so sehr mit sich reden. Also sie haben natürlich zu ihrer Marge, die sie ja haben, aus dem Einkaufs- und Verkaufspreis, sind das meistens nochmal so etwa 5% Marketingpauschale, die man an Amazon zahlt vom Nettoumsatz und nochmal so etwa 5% Retourenpauschale. Also das ist dann nochmal sozusagen für die Abwicklung der Retouren und Rücksendung. Also da nochmal so knapp 10%. Und je nachdem, wenn man eben in der Lage ist, im gesamten europäischen Versandnetzwerk zu verschicken, dann macht man das. Also wenn jetzt Order aus anderen Marktplätzen kommen, aus anderen Ländern, wenn man das nicht kann, kommt nochmal 1% dazu, dafür, dass Amazon eben diesen Versand in ihrem eigenen Versandnetzwerk betreibt. Das kommt nochmal dazu. Aber das sind so knapp die, ganz grob, in etwa die Konditionen für so einen Vendor, die auf ihn dazukommen.
Aber das sind ja schon relevante Prozentzahlen. Also wenn man sich dann überlegt, ich verkaufe ein Produkt für 10 Euro, da geht ja schon einiges weg.
Definitiv, ja. Also da geht eben auch, wie gesagt, sehr viel über die Masse, ne? Muss man sagen, bei Produkten, die eben nur 10 Euro kosten, in Anführungsstrichen.
Wie ist das bei Sellern?
Bei Sellern ist das etwas anders. Also man hat halt, es gibt erstmal die Es gibt eine Provision, die man an Amazon zahlt. Die hängt sehr stark von der Kategorie ab und ist aber in den meisten Fällen 15%. Das heißt, man bezahlt eine Provision von 15% vom Bruttoverkaufspreis an Amazon. Und dann kommen noch hinzu, wenn man jetzt das Fulfillment-Netzwerk von Amazon nutzt, also den Versand von Amazon übernehmen lässt, kommen dann noch die sogenannten FBA-Gebühren dazu. Die setzen sich zusammen aus Versandkosten und Lagergebühren. Die hängen eben natürlich davon ab, wie groß und wie schwer das Paket ist, ne? Aber nur mal um so ein Beispiel zu geben, also um mal unseren Sneaker-Dude jetzt noch mal ins Spiel zu bringen, wenn er also Sneaker verschicken will, ein Paket von der Größe kostet FBA in etwa 3,50 Euro vielleicht, so um den Dreh. Wobei da auch noch mal so ein paar Kleinigkeiten dazukommen können. Also wenn man in Polen und Tschechien lagern lässt, entfallen eben noch mal so 50 Cent, die man sonst normalerweise zahlt, wenn man sagt, nee, ich möchte, dass die Ware nur in Deutschland gelagert wird und nur aus Deutschland verschickt wird. Das hat natürlich steuerliche Gründe, weil wenn ich in Polen und in Tschechien lagere, dann muss ich auch in Polen und Tschechien Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Wenn ich das nicht machen möchte, dann, wie gesagt, kann ich das einfach nur in Deutschland lagern lassen. Aber genau, das ist so dieser FBA-Block. Und ja, das sind sozusagen die zwei Elemente beim Seller. Und in beiden Modellen kommen dann natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte noch Werbung machen oder an irgendwelchen Promotions teilnehmen, die dann auch alle irgendwie ihre Gebühren haben und so weiter. Also das ist der Preiskatalog ist da ja schon etwas umfangreicher. Kommt da natürlich nochmal Kosten auf einen zu.
Aber das ist echt ein spannendes Rechenspiel. Jetzt verstehe ich auch so langsam dieses Hybrid-Modell, warum das halt so cool ist. Das heißt, einmal, wenn meine blauen Sneaker, wovon ich 3000 Stück im Monat verkaufe, die ich eben selber herstelle, die lasse ich immer dann dieses Vendor-Modell laufen, habe ich ja weniger Aufwand mit und dann sag mal, die Filetstücke, die haue ich dann als Seller selber raus.
Genau, das wäre eine Möglichkeit, wo man, ja, das kann man so machen, genau.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn ihr das noch vertiefen wollt, worüber wir gerade sprechen, Elvedin spricht ja gerade über das Vendor-Seller und vor allem über das Hybrid-Modell, dann empfehle ich euch tatsächlich den Amazon Marketing Report, den wir zusammengeschrieben haben. Mit Elvedin zusammen hat das Tim Nedden geschrieben, der ist auch von Fink 3. Das ganze Ding hat 148 Seiten. Dazu steht noch eine ganze Menge drin zum Thema Advertising, wie ihr die Buybox dominiert, was ihr über Amazon SEO wissen müsst und. Wieder ganz viele Download-Templates gibt's auch oben drauf. Und ihr lernt dabei eine ganze Menge. Wie immer gibt es den Rolf-Spezialrabatt. Und zwar, wenn ihr den Gutscheincode Warenkorb benutzt, dann kriegt ihr nochmal 10% auf das gute Stück. Das findet ihr unter omr.com/report. Und warum ist das so wahnsinnig? Bis Ende Juli hauen wir das nämlich gerade zum Spezialpreis raus, denn das Ding ist eh um 50% reduziert. Also, sichert euch den Amazon Marketing Guide und tankt einfach ein bisschen Amazon Wissen. So, und wir machen jetzt hier weiter. Lass uns doch jetzt mal zum konkreten Verkaufen kommen. Welche Umsatzhebel habe ich denn überhaupt bei Amazon?
Also grundsätzlich kann man die so in vier Bereiche einteilen. Du hast einmal so das Thema quasi, das sind sozusagen schon die Hygienefaktoren. Also du hast das Thema Amazon SEO. Das heißt, du kannst einiges machen, was dein Listing angeht. Und da gibt es eben Relevanzfaktoren. Und es gibt Performance-Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ein zweiter Umsatzhebel ist die Buybox-Optimierung. Das heißt, wenn ich nicht in der Buybox bin, verkaufe ich auch nicht. Also so einfach ist das. Ein dritter Hebel, wenn ich sozusagen diese beiden optimiert habe, ist ein dritter Umsatzhebel dann eben Advertising und Promotions. Muss man nicht unbedingt so in dieser Abfolge machen, beziehungsweise schon in der Abfolge, aber eben nicht so strikt nacheinander. Das verläuft sich auch ein bisschen. Das kann durchaus auch parallel erfolgen, die Optimierung der einzelnen Umsatzhebel. Aber das sind so die drei wesentlichen. Und dann als vierten, und den nenne ich da definitiv nochmal so sozusagen als zusätzlichen Punkt, das wäre dann die Internationalisierung. Also aus meiner Erfahrung gibt es da durchaus eben auch Hersteller und Händler, die denken, das ist doch ganz einfach, auf Amazon zu internationalisieren. Dann lass uns das doch einfach irgendwie gleich ausrollen und gleich auf alle Marktplätze. Und das ist in den meisten Fällen ist das eher kein guter Ratschlag, sondern mein Ratschlag wäre erstmal überhaupt sozusagen den Hauptmarktplatz, das ist für uns ja häufig eben der deutsche Marktplatz, den voll zu optimieren und erst dann sich an internationale Marktplätze zu wagen und das da zu machen. Ja, ich glaube, da kommen relativ viele Herausforderungen nochmal auf einen zu. Also das sind natürlich so die sprachlichen Sachen, auch eben, dass man kein Local ist, das heißt auch vielleicht gar nicht so weiß, was die Leute direkt oder wie sie Produkte kaufen, was sie suchen und so weiter. Da macht es dann natürlich Sinn, jemanden ins Boot zu holen, der irgendwie das mit Locals macht, der einem da irgendwie bei der Content-Optimierung hilft. Und das Zweite ist natürlich, sind die ganzen Steuerfragen, so die man dann definitiv auch klären muss, Warenverbringung und so weiter. Das sind so, ja, das muss organisiert sein, sonst kommt da eventuell irgendwann das böse Erwachen. Also deswegen zunächst mal den eigenen Marktplatz optimieren und dann internationalisieren.
Also es ist nicht damit getan, einfach mal einen Produktkatalog auf Englisch zu übersetzen und dann läuft er schon, sondern...
In aller Regel nicht, nein. Also Amazon bietet sogar selbst so eine Art Übersetzungsservice an. Das heißt, sie übersetzen deine Listings, die du irgendwo mal auf Deutsch gelistet hast, übersetzen sie auf Englisch oder eben in den anderen Sprachen, Italienisch, Spanisch. Aber ja, der Content ist dann in der Regel auch, klingt automatisch übersetzt so.
Aber wie optimiere ich denn für meinen Heimatmarkt? Also hau mal einen raus und mach das jeden Tag immer. Also unser Sneakershop möchte richtig gut performen. Wie mache ich das?
Naja, dann muss unser Sneakershop muss mit seinem neuen Schuh, den er gemacht hat, Sommer ist jetzt ein eigener, damit muss er jetzt erstmal relevant werden. Das heißt, er muss überhaupt bei der Suche nach, Ledersneaker, weiß, schlicht, muss er überhaupt erstmal relevant werden. Das heißt, dafür, da gibt es, ich glaube, die kann man auch wirklich so sozusagen der Wichtigkeit nach nennen. Das ist einmal der Titel. Ganz wichtig, dass der eben optimiert ist, dass das Wesentliche drinne steht, dass die Brand drinne steht, dass eben wirklich sozusagen die Haupt-Keywords enthalten sind und dass so die Informationen auch drinne stehen, die irgendwie für den Käufer relevant sind. Das Zweite sind die Attribute. Das heißt, wenn man eben auf der Suchergebnisseite das Produkt anklickt, dann kommt man auf die Produktdetailseite. Und da spielen dann eben die Attribute oder die Bullet Points eine wichtige Rolle. Das heißt, da kann man dann nochmal das Produkt ein bisschen besser beschreiben. Das ist auch das, was der Käufer als allererstes im Blickfeld hat. Das heißt, er kommt auf die Seite und er sieht einen Titel, der sieht das Bild und er sieht die Bullet Points und er sieht den Preis. Aber das sind sozusagen die Sachen und die muss man einmal vernünftig optimiert haben. Also wie gesagt, die Attribute. Das Dritte ist, dass man eben guckt, die Suchbegriffe, die man in seinem ich nenne es mal Frontend-Content, also in dem sichtbaren Content nicht untergekriegt hat, dass man die ins Backend packt. Das heißt, da muss ja eben die Keyword-Recherche vernünftig gemacht werden. Und hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Also bei Amazon hilft es ja eben, dieses klassische Keyword-Stuffing, das bringt da gar nichts, weil das Produkt, das Keyword wird einmal indexiert und ist damit auch indexiert. Das heißt, man kann eben durchaus schauen, dass man so viel wie möglich eben an Content und Informationen unterkriegt. Das Vierte, was halt nochmal wichtig wäre, das ist die Produktbeschreibung. Die ist ein bisschen weiter unten. Und auch die ist indexiert. Das heißt, deshalb auch eben relevant für die, sozusagen für die Relevanz bei der Suche. Das heißt, je mehr relevante Keywords ich in diesen vier Elementen habe, desto relevanter bin ich. Und dann etwas, was häufig auch eher vernachlässigt wird, also ich sehe es zumindest täglich, dutzendfach, dass die weiteren Produktdaten, die man hochladen kann beim Hochladen von Produkten, dass die häufig einfach ausgelassen werden. Also das sind
Diese Tabelle, die immer...
Genau, die Tabelle, sein. genau. Die hilft aber durchaus auch nochmal, also die Relevanz zu steigern und eben vor allen Dingen auch später beim Filtern und so weiter ist es durchaus ein unterschätzter Content-Element, wenn man so will, ja.
Aber ist das tatsächlich so einfach, wenn man da einfach seine Hausaufgaben macht und ordentlich arbeitet, wenn du sagst, du siehst jeden Tag dutzendfach, dass das Menschen falsch machen?
Naja, also es ist schon mal einfach, die Hygienefaktoren richtig zu machen. Das ist einfach, heißt aber noch lange nicht, dass du dann direkt weiterverkaufst, weil es gibt noch einen zweiten Part, den hatte ich, glaube ich, auch gerade schon mal angedeutet. Das sind die Performance-Faktoren, also das sind die Verkaufschancen. Amazon analysiert immer anhand von historischen Daten, gucken sie eben, wie hoch ist die Verkaufschance für das Produkt zu diesem Suchbegriff, ne? Und da spielen dann nochmal andere Sachen auf jeden Fall eine Rolle. Also, ne, wie viel wurde eben überhaupt verkauft? Das heißt, der Absatz spielt da eine Rolle, was immer ein Indikator dafür ist, dass es eben ein relevantes Produkt ist, aber eben nicht der einzige. Die Click-Through-Rate, das heißt, wie schnell ist jemand irgendwie auf ein Produkt drauf und dann vielleicht auch wieder weg. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor. Die Conversion-Rate auf jeden Fall und auch die Bounce-Rate und die Verweildauer. Das heißt, wie lange hält sich jemand auf meinem Listing auf? Und das alles misst Amazon. Und daran können sie eben erkennen, wie hoch die Verkaufschance sozusagen für das Produkt ist. Das sind jetzt aber alles Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst. Das heißt, du kannst den Absatz nicht direkt beeinflussen, beziehungsweise, ja, also er findet ja statt, aber du kannst jetzt natürlich die Zahl nicht beeinflussen selber. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt morgen einfach mehr Sales. Das heißt, du kannst das nicht beeinflussen. Du kannst die Click-Through-Rate nicht beeinflussen. Du kannst die Conversion-Rate nicht beeinflussen. Du kannst die Bounce-Rate und die Verweildauer nicht beeinflussen. Die kannst du nur indirekt beeinflussen. Und das kannst du eben machen, indem du neben diesen Relevanzfaktoren, dass jemand überhaupt ein Produkt für, dass es sozusagen als relevant eingestuft wird, gibt es da noch weitere Faktoren. Spielen die Produktbilder eine ganz wichtige Rolle. Wahrscheinlich mit sogar die wichtigste. Da spielen so Geschichten wie Bewertungen eine Rolle. Da spielen Variantenbeziehungen eine Rolle. Das heißt, habe ich irgendwie eine größere Auswahl, mehrere Farben, mehrere Ausprägungen und so weiter. Und das darf man auch nicht vernachlässigen, da spielt auch die Verkäuferperformance eine Rolle. Das heißt, Amazon guckt natürlich auch, okay, wie gut ist der Verkäufer, der dieses Produkt jetzt anbietet. Ne? Klar, wenn es Amazon selbst ist als Vendor, dann ist da sowieso wahrscheinlich, der Höchstscore. Aber wenn es jetzt ein Seller ist, dann ist das durchaus auch eben eine Metrik, die mit einfließt in diese Performance-Ermittlung. Auf der Basis ermittelt dann Amazon, wie hoch die Verkaufschance sozusagen für das Produkt ist. Und das wird dann eben zu einem bestimmten Suchbegriff angezeigt. Also Relevanz und Performance sind immer nur in Verbindung mit dem Suchbegriff, den ich gerade eingegeben habe. Ne? Das heißt, kann für einen anderen Suchbegriff kann die Relevanz und die Performance nochmal eine ganz andere sein. Ne? Aber das sind sozusagen dieses aus meiner Sicht so die Hygienefaktoren, die man richtig machen muss. Die Amazon SEO, das ist sozusagen das Amazon SEO-Paket, was man richtig machen muss.
Und damit lande ich dann ganz oben in der Buybox?
Nein, damit landest du dann noch nicht ganz
Schade.
Oben. damit landest du noch nicht ganz oben in der Buybox. Damit hast du schon mal deine Hausaufgaben gemacht. Je nachdem, also ich meine, das hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab. Klar, wenn du irgendwie schon eine Marke bist, die noch nicht ganz, ganz neu ist, das heißt, wenn es dich schon gibt, dann kannst du da schon mal so deine, dann wirst du schon mal zumindest gefunden und es finden da schon mal Sales über die Brand statt. Ich meine, die Buybox ist ja auch nur dann relevant, wenn es sozusagen mehrere Händler für dieses eine Produkt gibt. So, das ist eben, das ist bei Produkten eben relevant, die häufig bei Vendor-Produkten, weil da gibt es dann meistens verkaufst du ja nicht nur an Amazon, sondern du verkaufst ja häufig auch noch an andere Großhändler und so weiter. Und ein blaues Mieter. Genau, ja. das heißt, da gibt es, in dem Fall ist die Buybox natürlich relevant. Wenn du der einzige Verkäufer bist, dann hast du, ich mache es jetzt mal in Anführungsstrichen, dann hast du eigentlich immer die Buybox. Wenn du als Verkäufer sozusagen Mist baust, dann dann kann es sein, dass du sie auch verlierst. Dann hat sie halt keiner. Dann steht einfach, ich weiß nicht, das haben vielleicht der ein oder andere Zuhörer das vielleicht auch schon mal gesehen, dann steht einfach nur erhältlich bei diesen Anbietern und dann klickst du drauf, dann ist da nur ein Anbieter. Also so in dem Fall gibt es quasi nur einen Anbieter, man hat trotzdem die Buybox nicht, aber das ist eher eine Ausnahme. Das heißt, als Seller, der dein Produkt alleine verkauft, hast du ohnehin immer die Buybox, da hast du das Buybox-Problem gar nicht. Wenn du aber jemand bist, der das Produkt eben über verschiedene Kanäle vertreibt und die kommen jetzt wieder alle bei Amazon zusammen und auf einmal irgendwie hast du da 6 Angebote, und willst vielleicht auch selber deine Sales machen, dann gibt es für die Buybox, es gibt so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber der wesentliche, muss man einfach so sagen, ist der Preis. Also ja, definitiv, das ist mit Abstand der wichtigste Faktor, ist der Verkaufspreis, weil Amazon möchte natürlich, dass eben seine Kunden die beste oder sie gehen davon aus, dass jeder den günstigsten Preis haben will, was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Es gibt wenige Ausnahmefälle, wo sozusagen der teurere die Buybox hat, obwohl jemand günstiger ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn er nicht direkt liefern kann. Das heißt, wenn man bei dem einen zwei Wochen warten muss und der andere, der teurer ist, kann aber sofort morgen oder so liefern, dann ist das ein wichtigeres Kriterium, wo man die Buybox erhalten kann. Oder das kann auch so etwas sein wie, wenn man als Händler eine sehr schlechte Verkäufer-Performance hat, weil man einfach in der Vergangenheit Mist gebaut hat, irgendwie häufig zu spät versendet hat und so weiter, dass Amazon dann einen abstraft und einem die Buybox wegnimmt, obwohl man den günstigsten Preis hat. Also das sind so die gängigsten Ausnahmen eigentlich, aber in der Regel muss man tatsächlich sagen, dass die Buybox derjenige hat, der den günstigsten Preis hat. Und da gibt es vielleicht noch so ein paar kleine Workarounds. Wenn du kannst zum Beispiel als Händler, wenn du die Buybox haben willst, aber eben nicht competen kannst, kannst du dann zum Beispiel ein Set anbieten, was die anderen nicht haben. Also das ist so eine gängige Möglichkeit. Oder einfach exklusive Varianten anbieten, aber also als Händler hat man ja die Möglichkeit, exklusive Varianten anzubieten und die jetzt nicht irgendwie anderen Großhändlern oder Amazon selbst zur Verfügung zu stellen, irgendwie eine bestimmte Farbe oder so, ja. Oder eine bestimmte Packungsgröße und so weiter. Also das kann man machen, um dann auf dieser Variante die Buybox zu haben. Da spielt dann tatsächlich der Preis die Hauptrolle.
Kann ich mich denn überhaupt in so einem umkämpften Markt, wie zum Beispiel dieser Sneaker-Nische, als neue Brand durchsetzen?
Definitiv. Also, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, es ist nicht mehr so einfach wie vor 2, 3, 4 Jahren oder so, ne? Wo man das irgendwie nur listen musste und mit einigermaßen guten Bildern und dann ging das schon. Aber man hat definitiv, wenn man die seine Hausaufgaben macht, wenn man eben so die Basics auf jeden Fall alle richtig macht, wenn man auch ein bisschen Brandbuilding auf Amazon betreibt, das heißt, wenn man da auch wirklich irgendwie guckt, dass die Bilder nochmal besser sind als bei den anderen, dass sozusagen das gesamte Erscheinungsbild nochmal ein bisschen besser ist und wenn man dann eben auch ein bisschen Gas gibt und Advertising macht, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, hatte ich vorhin erwähnt, dass sozusagen der dritte nach der Buybox oder der dritte Faktor, der ein Umsatzhebel ist, und vor allen Dingen muss man einen längeren Atem haben. Also Amazon ist halt nichts mehr, wo man, glaube ich, sehr kurzfristig die Riesenerfolge jetzt erzielen kann, sondern das ist eher dieses viel zitierte, es ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf. Und so muss man Amazon heute sehen. Aber ich sehe es definitiv auch immer wieder, dass man auch mit neuen Brands da sehr erfolgreich werden kann. Man muss halt einfach nur die Geduld haben und sich selber auch die Zeit geben, da hinzukommen, wo die anderen jetzt schon sind, weil sie schon 2 Jahre vorher oder so angefangen haben.
Aber spannend, dass man über Amazon dann auch eine eigene Marke aufbauen kann.
Ja, definitiv. Also das ist ja ist ein Thema, was so ein bisschen, sagen wir mal so, die Geister scheiden sich da. Ob man das kann oder nicht. Also ja, es gibt definitiv einige Elemente, die man zur Markenführung bei Amazon nutzen kann. Also das ist natürlich einmal neben diesem klassischen Werbung machen überhaupt für das eigene Produkt. Das heißt sozusagen klassisches Advertising also die Marke promoten über Sponsored Brands anzeigen. Das sind die sogenannten, ich glaube, Headline Search Ads ist wahrscheinlich eher so ein bisschen gängiger. Also die Brand wird über den Suchergebnis angezeigt. Das heißt, darüber kann man schon mal so die ersten diesen Advertising-Kanal bedienen. Man kann natürlich noch andere, DSP, Managed Media, das heißt, da kann man definitiv noch einiges machen, um eben in dieser Awareness-Phase schon mal relevant zu sein als Marke. Aber man kann das auch nochmal sehr viel spezifischer auf das Listing selbst und auf den Auftritt selbst bei Amazon kann man auch Branding betreiben. Also das sind einmal die Produktbilder, da kann man eben auch schauen, dass die der eigenen Brand entsprechen. Man kann Produktvideos hinzufügen. Da kann man eben nochmal schauen, dass man die eigene Brand, dass man das, was man eigentlich aussagen will, das darüber macht. Dann auch gängiges Mittel ist der A-Plus-Content. Das heißt, man kann ein bisschen weiter unten auf der Produktdetailseite, aber nichtsdestotrotz hat man da eben die Möglichkeit, auf ja, in den meisten Fällen sind es eben so in 5 Modulen, die eigene Brand darzustellen. Das heißt, da hat man eben auch durchaus die Möglichkeit, und das machen einige, machen das auch tatsächlich sehr gut. Und klar, der Brandstore. Man kann also eben, wie gesagt, einen eigenen Brandstore aufsetzen und da die gesamte Produktpalette nochmal darstellen. Man kann auf den Unterseiten, es ist jetzt natürlich nicht alles so, es ist nicht so wahnsinnig individualisierbar, aber ich glaube, es bietet doch schon sehr viele Möglichkeiten, um die eigene Marke auf Amazon zu präsentieren. Das sind sozusagen diese harten Faktoren, nenne ich sie jetzt mal, also das, was du wirklich machen kannst. Und das andere ist, dass du natürlich auch auf Amazon eben Brandbuilding insofern betreiben kannst, als dass du dass du dich einfach, dass du mit deinem Sortiment und deinen Varianten, die du da sozusagen hast, dass du dich da auch einfach als Markenanbieter, der eben sein gesamtes Sortiment gut optimiert, übersichtlich auf Amazon anbietet, dass die Tonalität und die Sprache passt, also dass man das eben auch auf Amazon anwendet, das, was man schon auf der eigenen Website hat oder vielleicht in den anderen Marketingkanälen. Dass man eben einfach dafür sorgt, einen sauberen Auftritt auf Amazon zu haben. Also das sind, glaube ich, die Faktoren, die man heranziehen kann, um auch Brandbuilding auf Amazon zu betreiben, ja.
Und das alles und noch viel mehr habt ihr ja auf krassen 148 Seiten Report aufgeschrieben. Und auch das Thema Advertising spielt ja auch eine große Rolle. Wagst du noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel vielleicht, wenn wir in 10 Jahren wieder hier zusammensitzen und über das gleiche Thema sprechen?
Ja.
Sind das die gleichen Themen oder was glaubst du, wo wird sich das hinentwickeln?
Ich glaube definitiv, dass das, was wir heute mal so ein bisschen angerissen haben, das sind alles Dinge, die werden sich im Detail verändern. Die verändern sich ja teilweise ich will nicht sagen wöchentlich, aber doch schon fast wöchentlich im Detail einige Sachen. Das ist eben irgendwie, keine Ahnung, dann ist auf einmal der Titel nicht mehr, die Titellänge ist nicht mehr die optimale, wie sie vorher war. Das hat sich geändert und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die sich ändern. Aber ich glaube, im Kern wird das SEO-Thema, das Buybox-Thema, Amazon wird auch in Zukunft immer den günstigsten sozusagen die Buybox geben. Und auch das, ja, das wird bleiben. Ich glaube, das, was definitiv sehr viel mehr Raum einnehmen wird und auch sehr viel mehr Raum im Vergleich zu Google und zu Facebook, ist das Advertising-Thema. Ich glaube, Amazon wird hier definitiv in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen wird hier auf jeden Fall noch sehr viel datengetriebener arbeiten. Und auch für die Werbetreibenden werden sich hier, glaube ich, noch sehr viele Möglichkeiten ergeben. Man wird hier eine sehr viel breitere Range an Daten auch noch zur Verfügung haben, die man dann eben auch auswerten kann. Also ich glaube, das ist definitiv so ein Thema, wo Amazon sich deutlich weiterentwickeln wird. Und ein zweites Thema, was man auch sieht, ist, dass Amazon auf der Logistikseite immer stärker wird. Ich meine, in Deutschland haben sie jetzt auch schon angefangen, mit ihren eigenen Fahrzeugen auszuliefern. Zumindest in einigen Regionen suchen da, glaube ich, auch noch Partner aktuell. Und in anderen Ländern wie UK haben sie es direkt so ausgerollt, dass du quasi auch als externer Verkäufer, der selber auch gar nicht auf Amazon ist, einfach direkt schon den Logistikservice von Amazon nutzen kann. Also ich glaube, diese Logistiksparte wird auf jeden Fall sich nochmal weiterentwickeln. Ich glaube, das sind so die zwei wesentlichen. Aber ich meine, 10 Jahren in der digitalen Welt, wenn ich so weit in die Kristallkugel gucken könnte, dann wäre das schon ganz nice. Aber ich glaube, das wird schwierig. Aber das sind so die zwei Felder, die ich jetzt mal so direkt vielleicht auch sehen würde, wo man sieht, dass die sich auf jeden Fall weiterentwickeln werden.
Ich glaube, 10 Jahre wird es auch nicht dauern, bis wir das nächste Mal miteinander sprechen. Eher so ein, 2 Jahre. Beim Thema Advertising bin ich aber auch richtig gespannt, weil das fällt mir auch auf, dass Amazon immer neue Werbeplatzierungen raushaut. Das heißt, immer, wo man Ads eben für den Kunden halt platzieren kann.
Ja.
Aber ich glaube, beim Targeting gibt es da noch echt Nachholbedarf bei Amazon.
Definitiv. Also das Targeting-Thema ist eins, wo ich auch glaube, dass das in den nächsten Jahren dann eine Entwicklung stattfinden wird. Muss sie auch, weil es für einige Werbetreibende auch einfach irgendwie absolut relevant ist, da noch mehr zu machen. Aber da wird definitiv noch mehr kommen.
Dann ruf spätestens an, wenn es soweit ist. Dann machen wir gerne immer den zweiten Teil davon, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ich sage dir nochmal vielen Dank für sehr viele durchgeschriebene Nächte für unseren Report. Danke, dass du heute vorbeigekommen bist und euch tschüss aus Hamburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Mal wieder richtig krasses Amazon-Wissen. Ich finde es immer toll, wenn wir darüber reden, weil ich lerne dabei eine ganze Menge. Wenn wir mal einen Aspekt davon in der Tiefe beleuchten sollen, zum Beispiel, wie sieht so ein Setup für einen großen Konzern aus oder lieber für ein Startup oder interessiert euch das Thema Advertising, schickt uns gerne Feedback oder sagt uns Bescheid und wir gucken mal, vielleicht machen wir sogar mal Teil 2 davon. Das könnt ihr einfach in eine E-Mail packen an report@omr.com, dann landet das direkt bei mir in der Inbox. Genau wie Fragen für Kollegen André Alpa, der übernimmt wieder in den nächsten Wochen das Mikro, dann heißt es wieder Ask André und wir verlosen unter allen Fragen, das wisst ihr ja, einen Report eurer Wahl. Packt also eure Online-Marketing-Fragen einfach eine E-Mail, schickt die an omr.com/report und gewinnt vielleicht einen Report eurer Wahl. Bis dann.